Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lena Bibliothek des Wissens ist eine Sachbuchreihe, in der so historische Persönlichkeiten oder auch irgendwelche Epochen, also Dinge, die man einfach wissen sollte, die in der Geschichte passiert sind, für Kinder schön aufbereitet sind, dass es Spaß macht, die zu lesen. Das heißt, dass oft ja unsere Autoren versuchen, so in eine Rolle reinzuschlüpfen und einfach versuchen, ein bisschen in die Zeit einzutauchen, in der die Bücher spielen, beziehungsweise in der die Dinge stattgefunden haben. Und da überrascht es zumindest die Eltern sicherlich nicht, dass zum Jubiläum 200 Jahre Marx auch Karl Marx nun einen Platz in der Arena-Bibliothek des Wissens bekommen hat. Wir haben dafür Hans-Christoph Lies gewonnen. Der ist Lehrer an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein, hat aber doch schon einen Autorenhintergrund und auch aus dem Sachbereich so ein bisschen Hintergrund, da er vorher an der Universität in Berlin, an der Humboldt-Universität war und für uns auch schon mal ein Sachbuch geschrieben hat, Regiert das Geld die Welt? Genau, also zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Ja, ich wünsche ganz viel Spaß und frage jetzt einfach mal, wer war denn dieser Karl Marx?
Vielen Dank. Ja, wer war dieser Karl Marx? Ich muss gleich mal vorab sagen, dass ich mit genau dieser Frage auch gestartet bin in dieses Projekt. Das Ganze hat eigentlich so begonnen, dass der Arena Verlag zusammen mit mir überlegt hatte, dieser Karl Marx, wer immer das ist, erstmal wird 200 Jahre alt und sollen wir da ein Buch machen? Und ich fand das erstmal gut, weil ich die Theorie von Karl Marx so ganz gut kannte und habe dann selber erstmal versucht rauszufinden, warum zum Teufel sollte man denn dieses Buch machen? Und ich will euch mal kurz zeigen, warum das nicht so einfach zu beantworten ist. Wir fangen mal an. Ich stelle einfach mal eine Frage. Wer von den Jüngeren vor allem oder auch alle anderen, das ist eigentlich egal, wenn ihr so mutig seid, hebt mal die Hand, wer kennt Cäsar? Ha, hier und hier und hier. Alle kennen Cäsar? Sehr gut, das habe ich mir nämlich gedacht. Und wenn Cäsar Geburtstag hat, das feiern wir zwar nicht mehr, das ist so lange her, aber wir kennen den trotzdem noch. Darf ich noch mal fragen, vielleicht weiß jemand, warum ist Cäsar berühmt? Hat er was erfunden? Weiß das zufällig? Ha, hier, ja?
Willst du es mir sagen?
So, das ist es nämlich. Darf ich fragen, wie du heißt? Sophia, weil Sophia, und da seht ihr es mal, die weiß Bescheid. Und das wisst ihr alle, der war ein Kaiser. Nehmen wir jemand anderes, mal jemand, der auch nicht ganz so alt ist. Zum Beispiel, hier, ich hab's. Wolfgang Amadeus Mozart. Nochmal die Hand heben. Jeder, der das weiß, überall gehen die Hände hoch. Weißt du, warum der berühmt war? Macht nichts. Weiß das vielleicht sonst jemand? Ha! Genau, das ist es. Wolfgang Amadeus war ein Musiker. So, ich frage nicht weiter, wir könnten das noch eine Stunde machen und ihr wüsstet alle Bescheid. Aber jetzt geht's los. Jetzt erstmal nur die Kinder, bitte. Wer hat den Namen Karl Marx schon mal gehört, bevor er von seinen Eltern hierher geschleppt wurde? Wirklich? Aber es ist eine einzige Meldung, merkt ihr das? Also sie auch. Okay, da darf ich gleich weiterfragen. Weißt du, warum der berühmt ist? Erwischt. Und das ist genau der Grund, warum ich selber nicht so richtig wusste, warum machen wir das eigentlich. Jemand, von dem sowieso niemand mehr so richtig weiß, was er gemacht hat. Aber jetzt kommt's. Nochmal aufpassen. Ich bitte jetzt mal wirklich nur die Erwachsenen. Wer hat von den Erwachsenen schon mal den Namen Karl Marx gehört, bevor er hierher gekommen ist? Ja, guckt euch selber um. Ich sag euch was, das sind alle. So, und jetzt wird's interessant. Ein Mann, den jeder kennt und von dem kaum jemand weiß, warum er eigentlich jetzt genau so berühmt ist oder was er genau gemacht hat. Und dann wurde mir klar, doch, das lohnt sich. Und dann habe ich losgelegt und habe einfach mal im Bekanntenkreis rumgefragt, Karl Marx, was fällt dir dazu ein? Weißt du was über Karl Marx? Und dann wurde mir ziemlich schnell klar, dass das ganz schwierig wird. Weil das ist jetzt nicht wie bei Mozart. Da weiß jeder, sagt klar, Musiker, Genie, Da fällt allen dasselbe ein. Und ich sage euch, ihr könnt das Experiment von mir aus selber machen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, sonst könnten wir das direkt hier machen. Wenn ich hier jetzt rumgehe, dann würde mir der Erste sagen, irgendwas, zum Beispiel, Karl Marx war nett. Und dann würde ich weitergehen und der Nächste würde sagen, Karl Marx war echt ein ganz schlimmer Mensch. Und dann würde ich weitergehen und der Nächste würde sagen, Karl Marx, der war doch der, der immer so arm war. Und dann würde ich weitergehen und der Nächste würde sagen, das war doch der, der so arm getan hat und immer so reich. Ja, und so geht das weiter. Ich verspreche euch, es ist echt ein Problem und ich dachte so, dem müssen wir auf den Grund gehen. Was ist das für ein Mann? Wer ist Karl Marx und was wollte er eigentlich? Bevor wir, vielleicht ist das so ein Moment, wo ich doch mal was vorlesen möchte. Ihr merkt schon, anders als die Frau Ruhe das gerade gemacht hat, habe ich nicht einfach das Buch aufgeschlagen. Das würde ich gerne, aber ich habe leider jetzt nicht so ein schönes Buch geschrieben, wo man so eine Geschichte einfach erzählen kann, sondern das ist leider ein Buch, das ist ein Sachbuch. Ich glaube, es ist besser, ich erzähle zwischendurch auch immer mal wieder und werde dann trotzdem mal was vorlesen. Also, ich schlage das Buch jetzt auf. Wir starten mal ganz am Anfang, nur damit ihr das einordnen könnt. Karl Marx als Kind. Das ist eine Grafik aus dem Buch. Die zeige ich euch, weil da seht ihr, wo das ist. Vielleicht kennt es jemand. Das ist in Trier. Das ist ein riesiges schwarzes Tor. Das steht heute noch. Und das stammt wirklich von den Römern. Und Karl Marx ist 50 Meter davon entfernt groß geworden und hat den ganzen Tag da gespielt. Die haben immer Gladiator gespielt mit seinen Kumpels, sind da durchgerannt. Das hören wir uns mal an. Achtet drauf, was erfahren wir über den Marx schon als Kind? Und ihr werdet sehen, das ist gar nicht eindeutig. Ja? Ich fange mal an. Die Einleitung lassen wir weg. Okay, also das Jahr ist 1830, das ist verdammt lang her, jetzt würdet ihr sagen, Moment, 200 Jahre, 1830 und jemand hat sich verrechnet, nein, Achtung, der ist 12 Jahre alt hier, das heißt, das haut hin, wir wären 12 Jahre früher, war er 1818. 1830 lebt Edgar wie Karl Marx in der Simeonstraße in Trier. Er ist 12 Jahre alt und hat nicht viel an seinem Freund auszusetzen. Und jetzt muss ich noch eine Sache verraten. In diesem Buch kommt niemals Karl Marx selber zu Wort. Ich erzähle später, warum. Es sind immer Leute um ihn rum, die ihn beschreiben. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe wirklich versucht, Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen aller Art zu lesen und rauszufinden, was haben eigentlich die anderen Leute um ihn rum von ihm gehalten. Das hat einen Grund, da kommen wir gleich zu. Es geht los. Wir wollen zum Tor und haben es fast geschafft. Karl läuft links von mir über das Kopfsteinpflaster und sagt etwas zu mir. Aber ich bin abgelenkt, denn immer, wenn ich mich zu ihm drehen möchte, blenden mich die Strahlen der untergehenden Sonne. Plötzlich packt mich Karl am Arm und zieht mich so ruckartig um die Hausecke, dass mein Hemd fast zerreißt. Das ist typisch Karl. Wenn er einen Plan hat, dann wird der sofort umgesetzt. Da kann er auch ein bisschen ruppig werden. Karl ist zum Glück jetzt mein bester Freund, seit er vor ein paar Monaten in meine Klasse im Gymnasium gekommen ist. Wir kannten uns zwar schon vorher, weil unsere Eltern sich ab und zu besuchen, aber früher hat er sich nicht besonders für mich interessiert. Ich konnte es auch kaum glauben, aber bisher ist Karl Marx noch nie auf einer Schule gewesen, hat er mir erzählt. Seine Eltern haben ihm alles selber beigebracht, obwohl sie gar keine Lehrer sind. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, aber es scheint funktioniert zu haben, denn ehrlich gesagt ist Karl jetzt schon besser in der Schule, als ich es wohl jemals sein werde. Pass auf, da vorne bei der Synagoge stehen meine Schwester und Jenny, zischt Karl mich jetzt an. Wenn die uns sehen, verraten sie meiner Mutter, dass wir nicht für die Schule lernen, wie ich versprochen habe, sondern Gladiator spielen. Er hat recht. Jenny, meine Schwester, ist nämlich die beste Freundin seiner großen Schwester und die hat ihn schon oft bei seiner Mutter verraten. Karls Mutter ist ziemlich ängstlich. Wenn es nach ihr ginge, dürften wir noch nicht mal alleine zum großen Tor laufen. Schließlich könnten wir stürzen oder uns verletzen oder sowas in der Art. Aber wir gehen natürlich trotzdem immer hin und passiert ist uns auch noch nie was. Wir nennen es immer nur das Tor, aber eigentlich ist es Porta Nigra, was auf Lateinisch schwarzes Tor bedeutet. Und so geht das jetzt immer weiter. Und weil die Zeit so ein bisschen läuft, überlege ich mal, wo wir weitermachen. Wir können eigentlich an diesem Punkt hier schon mal gut den Punkt machen. Was haben wir über Karl erfahren? Ich hoffe, dass das schon mal klar geworden ist, weil das führt uns gleich zu meinem nächsten Thema. Wir haben gesehen, ich weiß nicht, was würdet ihr sagen? Ist er eher schlau oder ist er eher dumm? Ja? Er ist eher schlau, sehr gut. Ist er eher nett oder eher nicht nett? Hier? Der ist eher nett. Sehen das alle so? Ja. Gut. Das gilt, und das ist so, das gilt für den jungen Karl Marx. Da denkt man sich ja, mit dem wäre man vielleicht auch gerne befreundet. Wobei ich schon mal darauf hinweisen muss, der geht ja ganz schön ruppig mit seinem Freund um, oder? Aber das gehört vielleicht dazu. Jetzt muss ich was verraten, und deswegen habe ich dieses Buch nie aus der Perspektive von Marx selber geschrieben, weil das ist jetzt ein bisschen ein Geständnis. Ich kannte den Mann vorher nicht. Wirklich, ich kannte seine Theorien, damit hatte ich mich viel beschäftigt. Ich kannte Marx als Mensch einfach überhaupt nicht. Und als ich dann ihn kennenlernte, weil das ist wie im echten Leben auch, wenn man die Briefe von jemandem liest und wenn man Briefe über ihn liest und wenn man Briefe an ihn liest und wenn man Bücher über ihn liest, dann lernt man ihn natürlich genauso kennen, wie man jemanden kennenlernt, mit dem man vielleicht ein Jahr lang zusammenwohnt. Und deswegen gilt da dasselbe wie im echten Leben. Es gibt Leute, die mag man. Und es gibt Leute, die sind einem nicht so sympathisch. Und ich muss jetzt schon verraten, Karl Marx, der Mensch Karl Marx sozusagen, wenn ich mit ihm in einer WG wohnen müsste, dann würde ich sofort die Zeitung aufschlagen und nach Immobilien suchen, die Immobilienseite aufschlagen, weil ich das nicht irgendwie aushalten würde. Mir persönlich war er nicht sehr sympathisch. Und ich kann auch erzählen, warum. Die Leute, die ihn kannten, und es gibt nur zum Beispiel eine Tatsache, Karl Marx hatte in seinem Leben genau genommen einen einzigen Freund. Das ist nicht viel. Ich muss mal fragen, wie viele Freunde hast du? Ungefähr 3 oder 2 oder 5? Hm? Mehr als einen? Ha, das habe ich mir gedacht. Ich vermute, ihr habt alle mehr als einen Freund. Und das sagt ja schon viel über jemanden aus. Weil man muss jetzt wissen, das liegt nicht daran, dass Karl Marx so unscheinbare Figur war, der so ein Mauerblümchen war. Nein, Karl Marx ist allen aufgefallen. Der war ein wirklich auffälliger Mensch. Der war groß und hatte schwarze Haare und groß und wilde Locken und war auffällig. Und alle haben sich wirklich erstmal für Karl Marx interessiert. Das Problem ist tatsächlich, er war ziemlich bollerig. Er hat, wenn er sozusagen musste, immer der Boss sein. Und vielleicht kennt ihr das in der Schule auch. Es gibt so Leute, die müssen immer Recht haben. Ich weiß nicht, kennt ihr so jemanden? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Die gibt es, diese Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei Karl Marx ziemlich deutlich der Fall gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kann ich doch nicht so tun, als ob ich Karl Marx wäre und aus seiner Perspektive immer in Ich-Form schreiben. Das kriege ich einfach nicht hin. Das funktioniert nicht sozusagen. Und habe beschlossen, dann sollen die Leute sich selber ein Urteil machen. Und habe einfach alles gelesen, was man über ihn lesen kann, so ungefähr, und habe beschlossen, so, dann lasse ich die Leute mal erzählen. Ich habe seine Haushälterin erzählen lassen, ich lasse seine Schwester zu Wort kommen, ich lasse seinen Schwager zu Wort kommen, ich lasse seinen Papa zu Wort kommen und so weiter und so fort. Und am Schluss müssen die Leser sich dann einfach selber entscheiden, mögen die ihn oder mögen die ihn nicht. Und ich glaube, ich war einigermaßen fair. Ich habe jetzt nicht zu einseitig über ihn sozusagen erzählt. Aber kommen wir zurück zu Marx, was er eigentlich wollte. Da muss ich jetzt nochmal, vielleicht doch nochmal in die Runde fragen. Man schreibt ja nicht ein Buch über jemanden zum 200. Geburtstag, weil er nett oder nicht nett war. Das ist eigentlich nicht wichtig. Das muss ja irgendwas geben, wofür er steht. Gibt es jemanden, der so eine ganz erste Idee hat, wo, was das sein könnte? Ein Thema oder da drüben? Ja, da hinten. Nee, das ist keine Meldung. Das ist Gymnastik. Nee, gibt es kaum. Doch, hier vorne. Hier, sehr gut, das freut mich.
Er hat mit Engels zusammen das Kommunistische Manifest geschrieben.
Ha, sehr gut. Er hat mit Engels zusammen das kommunistische Manifest geschrieben. Und das ist genau der Punkt. Übrigens, ihr habt schon gemerkt, er hat irgendwas mit jemandem zusammen gemacht. Das ist der einzige Freund, den ich gerade erwähnt habe. Der Mann heißt Friedrich Engels. Und wenn er nicht verheiratet gewesen wäre, Marx, mit seiner süßen Jenny, dann könnte man sagen, er war eigentlich mit Engels verheiratet. Die haben sich irgendwann kennengelernt, da waren sie noch ziemlich jung. Und bis Marx stirbt, bis zum Tag, an dem Marx stirbt, ist Engels an seiner Seite und versorgt ihn mit allem, was Marx eigentlich so braucht. Das ist wirklich, muss man sagen, eine richtig dolle Freundschaft gewesen und was Besonderes. Aber was ist wichtig bei Marx und warum beschäftigen wir uns damit? Das Thema ist ganz einfach und das versteht ihr auch sofort. Nehmen wir mal zwei Kinder. Zwei Jungs, so wie du, so alt ungefähr. Ich weiß nicht, wie alt bist du? 10? Entschuldigung. 12. Und nehmen wir 2 12-Jährige, das passt ja gut, weil Marx war hier auch gerade 12. Und jetzt stellen wir uns mal die zwei Jungs vor. Der eine ist der Sohn von einem Fabrikbesitzer. Okay, gibt es ja heute auch. Das heißt, er wird geboren und sein Papa hat ganz viel Geld und er weiß, er wird sein ganzes Leben nicht arbeiten müssen. Okay, Junge Nummer 1, stellen wir uns hier hin. Jetzt nehmen wir den anderen, stellen wir uns einen anderen Jungen vor, der genauso groß ist, vielleicht ganz ähnlich aussieht, alles ziemlich ähnlich ist, aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Das ist vielleicht der Sohn des Pförtners in der Fabrik, dessen Vater sehr wenig Geld verdient, der kaum genug zu essen hat, vielleicht manchmal auch wirklich zu wenig zu essen hat. Und wir stellen die nebeneinander. Was würdet ihr sagen? Wie finden wir das? Was würdest du sagen? Ungerecht, ja, das ist der Punkt. Und das war es auch schon. Wenn wir Karl Marx, warum er wichtig ist, es gibt ein großes Thema bei Marx. Und das ist genau das. Er hat nämlich gesagt, die Gesellschaft, in der wir leben und die Wirtschaftsform, in der wir leben, wir nennen das Kapitalismus, aber das ist auch erstmal egal, die führt dazu, dass sie immer komischerweise sehr Leute mit sehr viel Geld hat und sehr viele Leute mit sehr wenig Geld. Und das hat Karl Marx irgendwann entdeckt, da war er schon nicht mehr jung, ganz jung, da war er schon Mitte 20, da hat er gesagt, so, das kann es nicht sein. Es muss anders gehen. Das ist ungerecht und unfair. Und dann hat er angefangen zu überlegen und ich kann es euch gleich sagen, der hat überlegt bis zum letzten Tag in seinem Leben. Er kam da nicht wirklich zu einem Ende. Er hat 30 Jahre lang, eigentlich war er sowas wie ein Ungerechtigkeitsforscher. Er hat 30 Jahre lang darüber nachgedacht, wie kann man das ändern. Er hatte so eine Idee von einer Lösung und die will ich jetzt auch gleich mal erzählen. Die war ganz einfach. Er hat gesagt, wenn wir alle zusammen hier leben in einem Land und es so ungerecht ist, dass die wenige Leute so viel besitzen und so viele fast gar nichts, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Es muss alles allen gehören. Ist schwer umzusetzen, aber logisch. Das heißt, wenn wir eine Fabrik nehmen, wir haben 100 Arbeiter und einen Fabrikbesitzer, dann passiert nichts anderes. Die kommen auch zur Arbeit morgens. Alle freuen sich, alle arbeiten. Dann anschließend wird das verkauft, was sie herstellen. Und dann wird alles durch alle geteilt. Das ist so die Grundidee von Marx, dass er sagt, das wäre eigentlich das, was wirklich fair wäre. Und daran überlegt er sozusagen, wie das weitergehen könnte. Ich schlage vor, wir springen jetzt, weil die Zeit ziemlich läuft. Ich würde euch gerne nochmal zeigen, wie schwierig das ist, Karl Marx wirklich auf den Punkt zu bringen und zu verstehen. Weil er so viele Seiten hat und weil es so schwer ist, ihn auf den Punkt zu bringen. Ich lese mal was vor. Da geht es um seine Tochter spricht jetzt. Nicht als kleines Kind, die ist ein bisschen älter, die ist dann schon 15, würde ich mal denken. Und diese Tochter sitzt auf einer Treppe in einem schönen Haus in London, weil dahin musste Marx fliehen, weil ihr könnt euch gut vorstellen, wie reagieren Fabrikbesitzer auf jemanden, der erzählt, dass alle Fabrikbesitzer enteignet werden sollten. Schlechte Stimmung, der musste fliehen, das war ungemütlich in Deutschland. Er ist nach London gegangen und wohnt dort in einem Haus und seine Tochter sitzt auf der Treppe und friert und hat ein bisschen Bammel davor, was jetzt gleich passieren wird. Ich lese mal vor. Ich habe mir hier so Schnipsel reingemacht.
Tochter, hier. Okay.
Tochter, hier steht's. Ich habe mir da extra eine Markierung reingemacht. Die Tochter heißt, das kann man gleich sagen, genau wie seine Frau. Und das will ich auch nochmal vorab sagen, das ist ein Punkt, der macht Karl ausnahmsweise sehr, sehr,
sympathisch. Den will ich hier auch nicht unerwähnt lassen. Er hatte einen Freund, habe ich gesagt, und er hatte auch eine große Liebe. Es ist wirklich so. Karl Marx hat alle verärgert, seine Freunde, er hat sich mit allen angelegt. Er war wirklich, wirklich nicht zum Aushalten oft, aber was seine Beziehungen anging oder die Frauen, hat er sich einmal verliebt und nie wieder sozusagen von ihr gelassen. Das war Jenny und seine Tochter hat er wahrscheinlich aus dem Grund auch gleich Jenny genannt. Deswegen nicht wundern, die heißt jetzt Jenny, die Tochter, okay? Jenny ist 16 Jahre, sie heißt wie ihre Mutter und sitzt im Jahr 1860, also ein ganzes Stück später als gerade eben, auf der Treppe im kleinen Haus der Marxens im Londoner Stadtteil Belsize Park. Sie wartet, und jetzt kommt's, Achtung, auf ihren Klavierlehrer, nur um ihn gleich wieder nach Hause schicken zu müssen. Auf seine Klavierstunden würde sie zur Not verzichten können, aber auf London nie und nimmer. Und jetzt geht's los. Meine Füße sind eingeschlafen. Außerdem ist mir kalt. Zum Glück sieht mich keiner, wenn ich hier so sitze und warte. Vor allem meine Freundinnen nicht. Das wäre peinlich. Ich warte auf Mr. Green, meinen Klavierlehrer. Der hieß wirklich so. Er hat sich für heute angekündigt, aber leider nicht, um mir eine weitere Stunde zu geben, sondern um seinen Lohn für die bisherigen Klavierstunden abzuholen. Seitdem vorhin seine Nachricht kam, ist Mama nervös und schlecht gelaunt. Sie läuft oben im Salon auf und ab und ich höre ihre Schritte bis hierher. Sie murmelt vor sich hin, dass es eine Schande sei und dass sie das alles nicht mehr aushalte. Deswegen sitze ich hier im kalten Treppenhaus. Und obwohl ich es hasse zu lügen, vor allem Erwachsene anzulügen, werde ich ihm sagen müssen, dass Mama und Papa nicht da sind. Obwohl das nicht stimmt. Naja, es stimmt so halb. Papa ist in Deutschland bei seiner Mutter, aber Mama ist ja eben oben im Salon. Was Mama eine Schande nennt, meint, habe ich verstanden, als wir vor 2 Jahren mit ihr beim Fleischer Mr. Brown waren und der von ihr Geld für die Fleischlieferungen der letzten Monate verlangt hat. Mama hat ihn freundlich angelächelt und gefragt, ob er sich noch etwas gedulden könne, da sie zwar momentan nicht zahlen könne, aber eine Erbschaft erwarte. Als wir draußen waren, habe ich Mama gefragt, warum nicht alle Leute das so machen. Und Mama hat nur geantwortet, weil nicht alle Leute so viel zu verlieren hätten wie sie. Mehr musste sie mir gar nicht sagen, denn ich weiß ja, dass Mama eine Baronin ist und dass es für eine Baronin eine unerträgliche Schande wäre, wenn sie ihr Wort nicht hielte. Wenn Mama also so etwas sagt, sind die Händler sicher, dass sie irgendwann ihr Geld bekommen. Das Klavier war Papas Idee. Als er mitbekommen hat, dass alle meine Freundinnen Klavier spielen, hat er lange mit Mama in der Küche gesprochen und eine Woche später wurde ein großes Klavier geliefert. Ich habe mich natürlich gefreut, aber ich glaube, Mama und Papa haben sich damit endgültig übernommen. Denn seit die ersten Raten für das Klavier bezahlt werden sollten, starrt Papa es nur noch böse an. Und dann hat er plötzlich, nach ganzen 15 Jahren, verkündet, dass es an der Zeit sei, seine alte Mutter in Trier einmal wieder zu besuchen. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass Papa seine Mutter hasst. Er nennt sie normalerweise nur Miesmuschel oder alte Hexe. Also gehe ich davon aus, dass er sie nach Geld fragen wird. Die Kälte im Treppenhaus kriecht mir immer weiter in die Knochen und es ist immer noch kein Klavierlehrer in Sicht. Und so geht das jetzt immer weiter. Ich kann nur sagen, der Klavierlehrer kommt, sie schickt ihn weg und sie weiß, er wird in der Woche drauf wiederkommen. Was haben wir jetzt erfahren von Marx? Und das war mir wichtig. Das ist schwer zu sagen, was ist richtig. Wenn ich euch frage, ist er reich? Würde man sagen, eigentlich nicht. Ich meine, der hat massive Geldprobleme. Das haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt. Aber wenn ich euch fragen würde, ist er arm? Was würdet ihr sagen? Ist er arm? Ihr schüttelt den Kopf. Warum nicht? Warum meinst du, dass er nicht arm ist? Ja, weil er, das stimmt, er hat viel sich beibringen können, das können arme Leute vielleicht nicht. Hat noch jemand eine Idee, was er sagen würde? Ist auch nicht schlimm, aber wir sind uns einig, jemand, der in so einer großen Wohnung lebt, der so viel Essen bestellen kann, der ein Klavier sich kauft, den würden wir doch nicht als arm, der hat genug zu essen, das ist gar kein Problem. Ihr seht, Und so geht das bei Karl Marx mit allen. Er ist nicht arm, er ist nicht reich, er ist nicht nett, er ist nicht unfreundlich. Er ist alles und überhaupt nichts. Und deswegen ist das so schwierig, wirklich ihn auf den Punkt zu bringen. Weil wenn man sich erkundigt und bei Leuten über ihn spricht, dann wird es auch nicht einfacher, weil es ist wirklich ganz erstaunlich. Die Menschheit, und ich vermute, wir könnten hier in dieser Gruppe das auch machen und es würde funktionieren. Wenn ich jetzt alle Erwachsenen hier einmal fragen würde, Karl Marx, was fällt euch ein? Wir hätten hier, das schwöre ich, glühende Verehrer. Die sind, und das ist ja völlig in Ordnung, auf jeden Fall gibt es die bis heute überall. Und wir hätten auch, und das ist der Punkt, wir hätten hier Leute, die wirklich den Kopf schütteln würden, abwinken würden, weggehen und sagen, lass mich in Ruhe damit. Das war wirklich eine der größten Katastrophen überhaupt. So viel vielleicht zu dem Buch, alles andere, genau, kann man sehen, wenn man mal reinschaut. Ich hoffe, das war so ein erster Eindruck. Vielleicht haben wir noch Zeit für ein paar Fragen, weiß ich jetzt auch nicht. Die Zeit
ja, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich glaube, was doch noch interessant wäre, wir feiern das 200-jährige Jubiläum. Warum ist er denn jetzt heute noch interessant?
Gute Frage. Was würde man denn denken? Ich habe von der Ungerechtigkeit erzählt. Gibt es die immer noch? Das wäre ja mal ein Grund. Wer von den Kindern, würdest du sagen, sowas gibt's noch? Du sagst ja, wie heißt du?
Alexander.
Alexander sagt ja. Das wäre ja ein Grund. Sehen das die anderen auch so? Oder würdet ihr sagen, eigentlich ist unsere, leben wir heute nicht mehr mit so Ungerechtigkeit? Ich sehe es eigentlich wie Alexander, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und deswegen finde ich es gut, dass das Buch angeregt wurde. Weil Alexander hat recht. Bei uns hungern vielleicht nicht so viele Leute wie bei Karl Marx Zeit. Weil das hat ihn wirklich empört, die Leute, die wirklich, das kann man sich nicht mehr vorstellen, die wirklich verhungert sind. Aber Ungerechtigkeit, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Ungerechtigkeit darin, wer was besitzt und dass manche ganz viel und manche doch ganz wenig besitzen und sich das auch nicht wirklich ändert, muss man sagen, vielleicht sogar im Gegenteil, das hat sich nicht geändert. Und damit, das ist schon ein sehr guter Grund zu sagen, der Mann, der am eindrucksvollsten darüber nachgedacht hat und sehr viel rausgefunden hat über die Gründe, warum das so ist, dass das immer so bleibt, dass viele so viel besitzen, das ist schon Karl Marx. Auch wenn wir, und das muss ich hier doch dazu sagen, auch wenn er natürlich 200 Jahre alt ist und in der Begründung, der theoretischen Begründung seiner Ansichten, dass natürlich vieles einfach sehr alt ist und man das heute so nicht mehr machen würde.
Also eigentlich eine gute Anregung, um das Buch zu lesen und sich selbst eine Meinung zu bilden, ob man ihn denn nun sympathisch oder nicht sympathisch findet und vor allem, ob man seine Theorien befürwortet oder dagegen ist. Das kann ich nur noch mal betonen, das ist für Kinder ab 11 ganz spannend, aber auch für Erwachsene, die einfach nicht so tief einsteigen wollen. Es lässt sich gut weglesen und man hat einfach auf 100 Seiten einen schönen Rundumblick auch an einem Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sehe, Sie lauern schon auf die nächste Veranstaltung. Wer noch Fragen hat, kann gern mit uns in den Signierbereich nebenan kommen. Und vielen Dank, Herr Lies.
Sehr gerne, Dankeschön. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.